Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute wieder Donnerstag. Donnerstag vor Freitag.
Vor Freitag.
Hoch die Stühle, Wochenende. Hallo Daniel, hallo Leute. Schön, hallo, dass ihr wieder dran seid. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich im Prinzip gar nicht hier. Eigentlich befinde ich mich jetzt noch in Seattle, weil ich habe mir jetzt ein paar Slacker-Tage ausgesucht, wo ich wieder komplett vor der Konsole hänge. Ich habe mir The Last of Us 2 rausgeholt und du würdest es lieben, wenn du es spielst.
Ich weiß, aber ich bin ja kein PlayStation-Kind.
Ich kann mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall auch im PC, auf dem PC gibt.
Nee, es gibt es nicht auf PC. Den ersten und den zweiten Teil gibt es nicht auf PC.
Dann leihe ich dir meinetwegen meine PlayStation, wenn ich das durchhabe, weil es ist genau das, was man sich immer erträumt hat. Diese Situation, hast du noch I Am Legend vor Augen,
ja, ja,
wo man sich gedacht hat, boah, irgendwie ganz geil, durch eine ganz große Stadt zu fahren, wo Rehe durch die Gegend laufen und wo alles begrünt ist und wo Moos über die Autos wächst. Ja. Und du eigentlich überall hineingehen kannst, um zu gucken, was die Leute hinterlassen haben. Plus das Feeling von The Walking Dead, dass halt auch überall Zombies rumlaufen könnten. Plus Menschen, die etwas Böses von dir wollen.
Okay.
Und so ist The Last of Us. Es ist der Hammer. Es sieht geil aus. Ich befinde mich seit ungefähr 15 Stunden, seit gestern um 18 Uhr, befinde ich mich eigentlich in Seattle. Renne vor Zombies weg. Suche Menschen, die ich umbringen muss, aus Rache.
Aus Gründen und aus Rache.
Das ist voll der Revenge-Porn auf jeden Fall. Und komm nicht davon los.
Aber wie ist die Steuerung denn? Das Problem, was ich immer habe bei der PlayStation, ich bin halt ein alter Computerspielemensch. So. Und ich mag halt meine Maus und ich mag meine Tastatur. Und das Einzige, was ich halt noch machen kann auf der PlayStation, ist halt Tony Hawk. Alles andere funktioniert halt tatsächlich. Ja, nee.
Von der Motorik halt her.
Ja, von der Motorik. Ich bin halt so, wenn Ego-Shooter, in Anführungsstrichen, das ist ja in Anführungsstrichen irgendwo ein Ego-Shooter, Survival-Ego, was auch immer, ich treffe dann halt nicht. Mit den Knöppels da.
Ja, das kannst du ja einstellen. Du kannst ja auch am Anfang des Spiels einstellen, ob du Anfänger oder blutiger Anfänger.
Okay.
Dann kannst du halt einfach so durchgehen und die Story halt genießen. Aber es ist wirklich wunderschön.
Okay.
Immer mit Zeitsprüngen. Jetzt befinde ich mich gerade in einer Situation, wo einer meiner Buddies ein verfluchtes Museum zeigt, wo nur Dinosaurier drin sind.
Okay.
Und man kann sich so absolut in diesem Spiel verlieren, indem man einfach nur guckt.
Aber ist die Grafik gut?
Wahnsinn.
Ja, okay.
Es ist so Wahnsinn, Daniel. Es ist so wahnsinnig gut. Ich würde es halt nicht sagen, also ja, ja. Ich mache jetzt keine Werbung für Naughty Dog,
ja, ja.
Aber ich mache jetzt mal Werbung für Naughty Dog. Also wer 18 ist und ein spannendes Spiel spielen möchte, der kann sich auf jeden Fall The Last of Us 2 zulegen, weil das ist so wahnsinnig schön und so wahnsinnig gut und berührend. Und ich bin jetzt nur für den Podcast hier da.
Ja, ja, ich habe es schon fast gedacht. Weil du hast mir ja gestern gesagt, dass du dir das geholt hast und ich kenne das ja. Ein Freund von mir hat sich jetzt zum Beispiel das neue Half-Life geholt, dieses Onyx, weiß ich nicht, was du mit dieser Virtual Reality Brille und Handschuhen spielen kannst. So. Also das kannst du gar nicht normal auf dem PC spielen. So, also du brauchst diese komische Riesenbrille auf dem Kopf und dann hast du auch noch so Handschuhe und dann spielst du das Spiel mit diesem Zeug halt und du hebst auch Sachen auf und bewegst dich dabei und keine Ahnung. So, und das hat er sich gekauft, kostet glaube ich 350 Euro, totaler Wahnsinn, nur um dieses Spiel zu spielen. Und er feiert das halt total ab.
Hast du schon mal so eine 3D-Brille auf dem Kopf gehabt?
Nee.
Und diese Handschuhe, bewegt man sich dann, also steht man dann im Raum?
Ja, ja, klar, du stehst im Raum, du brauchst Platz, damit du dich auch bewegen kannst so. Und dann schießt ja halt auch mit den Händen.
Also das heißt, ich gehe durch meine WG dann eigentlich mit diesem Helm auf meinem Kopf?
Ich glaube, gehen tust du nicht. Ich glaube, du hast, ich weiß nicht, wie der Radius war, was er mir da gesagt hat. Aber du hast halt einen kleinen Radius um dich rum, wie du dich halt bewegst, so. Aber du hast recht, wie das mit dem Bewegen ist, frage ich mich auch gerade.
Aber ich möchte auch in meinem Bett liegen. Ich möchte eine dreckige Pizza bestellen, was ich übrigens auch gemacht habe. Ich glaube, ich habe einen allergischen Schock bekommen. Ich habe eine neue... Hinten in meinem Rachen fühlt es sich so an, als wenn jemand da mit einer Spritze reingegangen wäre und hätte da reingepiekst. Ich hab gestern einen neuen Lieferservice ausprobiert,
ja,
weil der halt neu war und dann schon 5 Sterne hatte. Und da hatte ich gedacht so, oh Mensch. Und dann habe ich mir so eine große 40 Zentimeter große Pizza mit extra viel Jalapenos bestellt.
Ja.
Und seitdem bin ich heute irgendwie so, ich bin aufgewacht so.
Sodbrennen?
Ich weiß es nicht, ob das Sodbrennen ist. Es ist so, als wenn sich das hinten alles entzündet hätte.
Ja, das ist so ein bisschen so brennend, das habe ich ja auch. Ich kann ja auch nicht. Also ich mag scharf essen, ich kann nicht mehr scharf essen, weil ich brauche eigentlich nach dem scharf essen sofort 2x Maloxan, also dieses Sodbrennzeug. Dann brauche ich nachts noch 2x Maloxan, das Sodbrennzeug, und an der Morgen brauche ich auch nochmal 2x Maloxan, das Sodbrennzeug, damit ich halt nicht komplett sterbe. So, das ist, also Sodbrennen ist so ekelhaft. Ugh.
Beim Sodbrennen kommt sozusagen das wieder hoch, was man gegessen hat. Also wenn man so aufstößt.
Genau, das brennt halt wie Sau.
Aber es brennt. Aber auch der Geschmack
Ist eher säuerlich.
Das ist es nicht.
Nee, dann hast du, glaube ich, keinen Sodbrennen.
Als wenn mir da hinten jemand reingestochen hätte, als wenn ich eine Biene verschluckt hätte und die gesagt hätte.
Vielleicht hast du eine Biene verschluckt und du weißt es nicht.
Vielleicht habe ich auch eine Spinne verschluckt und die hat hinten Eier gelegt.
Oi.
Und dann kommen halt.
Oh, ey, sowas darfst du mir nicht erzählen. Ich hasse eh Spinnen wie die Pest.
Ich habe dir ja letzte Woche davon erzählt, über Parmesan und Lab.
Ja, gut, dass ich das jetzt weiß.
Nur für euch, liebe Hörer, wir hatten letzte Woche das Thema, dass ich ziemlich schockiert gewesen bin, dass im normalen Käse auch Fleischanteil ist, weil Kälbermägen dazu benutzt werden, um die Milch gerinnen zu lassen für den Käse. Ich habe eigentlich das ja damals nur, ne, komm, ich lese dir mal kurz vor, wo unser Parmesan herkommt. Total, ne, einfach nur als Info-Check.
Naja.
Und jetzt ist es, dass meine Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat vorgestern, sie wird Veganerin.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist aber kein Grund für dich, Veganer zu werden.
Ist es nicht. Aber ich komme so in Zugzwang. Das ist genauso wie mit dem Rauchen. Irgendwann hat sie auch gesagt, so, ich rauche nicht mehr. Ich habe diese Person käseessend und rauchend kennengelernt. Mhm. Und dann war es seit einem halben Jahr. Und ich habe auch Respekt davor. Keine Zigaretten mehr. Jetzt ist es vegan leben. Ich komme nicht mehr hinterher.
Aber müssen wir ja auch nicht. Also das ist ja so dieses Ding. Warum müssen wir denn hinterherkommen? Also weiß ich nicht. Also du bist in einem Alter, ich bin in einem Alter, wo es uns doch scheißegal sein kann. Natürlich, also ich würde auch gerne aufhören zu rauchen. Darum geht's nicht. So, ich würde mich auch gerne gesünder ernähren, mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. So, ich habe auch keinen Bock, Veganer zu werden. Ich stehe auf Fleisch und wenn meine Lebensabschnittsgefährtin sich jetzt entschließen würde, Veganerin zu werden oder Vegetarierin, das ist ja schön, das kann sie ja machen, das muss ich ja nicht machen.
Ja, aber
du hast doch keinen Zugzwang.
Aber du hast ja gerade auch von einem Sodbrennen gesprochen, ne? Das sind ja so alles Altersregelchen.
Das habe ich ja nur bei Schaf. Das habe ich ja nur bei Schaf.
Bei Schaf, ja. Ne? Aber ab einem bestimmten Alter sollte man sich, glaube ich, halt überlegen, wann man mit bestimmten Sachen aufhört, die nicht gut für einen Körper sind. So, wie lange rauchst du?
Seitdem ich
7 bin.
Seit der Grundschule. Nee, seit 14, 15, glaube ich, oder so. Also acht Jahre.
Hast du in der Grundschule wirklich geraucht?
Nein, ich habe in der Grundschule nicht geraucht.
Kannst du dich an deine erste Zigarette erinnern?
Mit Robert Otting an einem See von meinem Papa geklaut. Und da hat man ja so Spielchen gemacht, wie man hat erst nur gepafft. Ne? Und dann hieß es ja, Mama kommt. Weißt du, so einziehen, also ziehen und dann Mama kommt. So, weißt du, was ich meine? Ja, so. Und dann hat man angefangen zu rauchen. Dann habe ich halt immer vom Papa Zigaretten geklaut. Und der hat West geraucht. Weißt du, auch noch die harten Dinger. So.
Mein Vater hat Lux geraucht.
Das ist aber nicht so schlimm. Also klar, ist immer noch schlimm, aber es ist halt nicht so stark.
Es ist besser, Lux, als wenn man sich so die Rothändel von seinem Opa holt.
Genau, so ein Lux rauchen ist nicht schlimm. Das ist nicht so wild.
Ich kann mich an meine erste Zigarette erinnern. Mein Vater hat einen Skatclub. Das war so auf dem Land ganz, ganz üblich, dass halt die Männer einen Skatclub hatten.
Mein Opa auch.
Das fand ich total fasziniert. Ja. Die kamen halt immer einmal in der Woche, sich dann in die Stube hingesetzt. Ja. Dann durfte auch niemand in die Stube gehen.
Absolut nicht.
Und hat man immer nur gehört.
Ja, genau, mein Opa auch.
Stich.
Ja, Stich.
Hast du? Ja, gib ran. 4? Ja, hab ich.
Richtig
5?
Gut.
Ja, hab ich. Ja. Und wurde Bier getrunken, dann wurde halt wie Hulle gequarzt.
Ja,
on
mega.
Point. Und am nächsten Morgen bin ich sozusagen in diese Stube hineingegangen, hab das erste Mal mein erstes Holzen angenippt, weil ich dann gedacht, was ist denn das? Da ist ja noch Holzen.
Das hat bestimmt richtig lecker geschmeckt.
Das war total widerlich. Und halt auch dieses, oh, das sind ja Zigaretten. Und dann habe ich mal so eine Zigarette angemacht und fand es mega widerlich. Ich kann mich nicht mehr an meine erste Zigarette erinnern, die ich auch so durchgequarzt habe. Irgendwann war es so ein Rebellionsmove. So mit 16, keine Ahnung, zu Hause zu sitzen und ja, ich bin jetzt ja 16, ich rauche jetzt hier eine Zigarette und ich trinke jetzt hier auch Kaffee, ich bin jetzt erwachsen.
Das habe ich nicht gemacht, auf gar keinen Fall. Da hätte meine Mutter mir links und rechts an den Ohren und hier raus. Das ging, oder habe ich das gemacht? Also nicht in der Küche, ich habe in meinem Zimmer geraucht. Fenster auf, weißt du, und dann nach draußen, das habe ich auch mit 16 gemacht. Oder bei uns im Partykeller.
Ihr habt einen Partykeller?
Alter, wir hatten den geilsten Partykeller der Welt. Wir hatten einen richtigen Partykeller mit Theke und mit Boxen 4 in der Ecke und einer richtigen Anlage und so. Da ging das ab.
Ging da auch was ab? Weil ich habe immer das Gefühl, die Partykeller meiner Freunde waren halt da, aber wurden, wenn, dann nur genutzt, wenn meine Freunde bzw. die Leute aus der Clique halt irgendwie eine Geburtstagsfeier oder was hatten. Die Alten haben den Partykeller nie genutzt.
Nee, meine Eltern haben den ganz am Anfang nochmal genutzt für Geburtstage, so, aber wir haben die halt ständig genutzt. Also immer. Tatsächlich. Auch zum Vorsaufen und so.
Apropos Partykeller. Wir hatten am Freitag in der Hebebühne unsere allererste Veranstaltung seit Corona.
Ich weiß. Wie war's?
Das war super schön.
Okay.
Es war super schön. Man muss halt auch dazu geben, also Menschen, die dann auf Facebook irgendwie, es war eine Veranstaltung im Sinne, wir zeigen einen Film, wir haben den Viel-Film gezeigt,
genau,
das Viel-Festival in Brandenburg und die haben sozusagen ein Making-of der letzten Jahre gemacht, was wahnsinnig gut gewesen ist.
Okay.
Und dann wurde halt bei Facebook halt eingeladen. Das haben wir aber im Nachhinein gar nicht mitbekommen, dass es eine Facebook-Veranstaltung gibt, wo halt schon über 100 Leute halt schon zugesagt haben. Wir konnten aber nur 25 reinlassen. Hat alles super geklappt. Wir haben alles den Corona-Regeln aufgebaut. Desinfektion, Mundschutz, immer Abstand. Nur zwei Personen. 25 Leute waren da, 10 vom Team waren da, hat halt genau gepasst, haben sich alle dran gehalten, war super schön, haben den Film geguckt. Es waren sogar Leute aus München da,
oha,
die extra nach Hamburg gefahren sind, um sich einen schönen Tag in Hamburg zu machen und dann abends diesen Film zu sehen.
Okay.
Kennst du das Feel Festival?
Nee, was läuft da für Musik? Also ich kenn's vom Namen her, aber...
Es ist so ein bisschen wie eine kleine Fusion. Okay, man kommt so ein bisschen in einen anderen Raum rein. Mhm. Die haben den größten Bagger der Welt in Europa. Es ist ein riesengroßes Stahlkonstrukt. Wie so eine Brücke sieht es halt aus. Gefühlt 150 Meter lang. Mhm. Und rundherum gibt es dann den Wald. Mhm. Und so ein, ob das Naturschutzgebiet ist, weiß ich auf jeden Fall nicht. Aber die haben ja nur ein Naturschutzgebiet da. Und da haben sich halt ganz viele Festival-begeisterte Alt- und Jung-Hippies, würde ich jetzt mal so bezeichnen, neumodische Hipster-Hippie-Leute, ein großes Dorf aufgebaut, ganz viele Holzarbeiten, ganz viel Kunst. Da steht ein riesengroßer Pferdekopf, 5 Meter groß, nur gebaut aus Schrott. Ganz viele Leute, die halt malen, tacken, die haben halt an einem Baggersee ein ganz großes Kolosseum, 80 Meter lang, aus Holz gebaut. Mhm. Und ich glaube, die Leute gehen da halt nur hin, weil die Location so geil ist. Es läuft halt viel Elektro und ab und zu ist da so ein großer Headliner wie Provinz oder Beatsticks spielen halt dann. Da geht es dann, glaube ich, eher weniger um Bands, sondern da geht es eher um dieses Feeling, halt die ganze Zeit durchzutanzen und eine gute Zeit zu haben, weil manche Leute wohnen halt auch da.
Ja, das ist halt überhaupt nicht meins, bin ich schon raus. Das ist mir einfach zu hippiesk, da kriege ich die Krise. Also voll cool, dass es sowas gibt, finde ich super. So, und auch mit dem ganzen Kunstscheiß und so. Ich glaube, meine Lebensabschnittsfrau wird es total feiern. So, weißt du, also einfach gucken, so. Ich glaube, du kannst auch viel gucken wahrscheinlich. Mhm. So, und aber die Musik wird mich halt nach einer halben Stunde so dermaßen wahnsinnig machen, dass ich Amok laufen würde. Funktioniert einfach bei mir nicht. Das ist mir dann alles zu, ist nicht meins. Also da fahre ich lieber aufs Wacken. Und da fahre ich schon ungern hin. Aber das kickt mich halt einfach nicht. So.
Wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt das Schrödingers jetzt aufgemacht.
Ja, wir haben das Schrödingers aufgemacht. Und wir hatten letzte Woche Freitag hatten wir das erste Konzert mit Schränk Schränk und Lala. Und Tiger Youth mit einer Bandpremiere. Tiger Youth zum ersten Mal mit Band. Und ich war leider nicht da. Ich war auf dem 80. Geburtstag meiner Oma und war nicht da. Aber jetzt am Freitag hatten wir Trixie und Fluppe. Und das war wunderbar. Wir waren ausverkauft, im Vorverkauf schon. Und es hat den ganzen Tag geregnet. Wirklich von morgens an, wo ich aufgestanden bin, hat es geregnet. Wir haben im Regen aufgebaut. Alle waren nass, alle waren angenervt. Und um Punkt 17:15 hat es aufgehört zu regnen. Um 19:30, wo Fluppe angefangen haben, kam die Sonne raus. Und da war alles gut. Und die Leute waren so beseelt. Du hättest mal die Leute sehen sollen. Ey, die saßen da und dann mit Sonne und Musik und Bier und alle waren so am Wippen auf ihren Tischen oder an ihren Tischen und die Leute sahen einfach so glücklich aus. Ich habe selten so viele glückliche Leute auf einen Haufen gesehen, wirklich nicht.
Das wäre auch meine Frage gewesen, wie nehmen die Menschen das auf?
Mega, also wirklich, also die hatten alle so einen Spaß und die waren auch alle super entspannt. Also wie gesagt, am Tisch war halt keine Maskenpflicht, wenn du halt was zu trinken holst oder auf Toilette gehst, also mit unserem Personal sozusagen in Berührung kommst, Maske aufsetzen, hat sich jeder dran gehalten. Einige Leute hatten die ganze Zeit die Maske auf, auch am Tisch, so, ne, kann ja jeder machen, wie er möchte. Die waren alle entspannt, da hat keiner rumgestresst, da hat keiner rumgenervt, es war einfach nur cool. Und die Leute saßen nach dem Konzert halt noch bis 12 Uhr da. Also es sind irgendwann, ich sag mal, so um 10:30, Viertel nach 10, 10:30, sind halt 30% der Leute abgehauen und bis um 12 saßen dann aber noch die restlichen 70% an den Tischen, weil es einfach so geil war. So, wir haben ein schönes Licht gemacht, Daniel Hübmanns Playlist lief im Hintergrund, nur 80er und 90er Hits so. Es wollten Leute zu Dirty Dancing tanzen.
Aber sie dürfen nicht.
Sie dürfen nicht. Dann muss ich leider hingehen, so Hase, heute keine Hebefigur. So, da waren die beiden auch sehr traurig tatsächlich. Aber es war einfach toll. So, die Leute haben Burger gegessen oder Veggie-Wurst oder irgendwas und alles geil.
Aber wie ist denn die Verordnung bei diesen Picknickkonzerten? Das heißt, du darfst in deinem Bereich sitzen, du darfst in deinem Bereich stehen. Du darfst
nee, stehen
darfst du nicht. Ah, stehen darfst du nicht. Du darfst klatschen? Darf man klatschen?
Ja, du darfst klatschen, klar. Also es ist ja so, du kaufst Tickets für diese Konzerte und du hast einen Saalplan. So, also suchst du dir deinen Platz an einem Tisch aus, an einem Sechsertisch oder an einem Zweiertisch und da setzt du dich halt hin und diesen Tisch darfst du halt auch während des Konzertes nur verlassen, wenn du halt auf Klo möchtest, also deinen Platz, wenn du auf Toilette möchtest, wenn du was zu essen holst oder was zu trinken. Du darfst also nicht während des Konzertes, weil du gerade Bock hast, aufstehen und dancen. So. Das darfst du halt nicht. Also es darf nicht getanzt werden. Ja, die Leute wippen halt am Tisch und singen halt mit. So.
Aber voll gut. Also schön, dass das so gut angenommen wird. Ich konnte jetzt nach dieser langen Zeit überhaupt gar nicht mehr vorstellen, ob die Menschen darauf Bock haben, ob die nicht darauf Bock haben, wie das Ganze angenommen wird. Wie gesagt, wir waren halt hier in dieser Situation, dass wir hier den Film gezeigt haben, was die Menschen auch total abgefeiert hatten. Es war auch der ein oder andere Booker da. Und dann ging es halt irgendwann zu so Gesprächsrunden, wo man halt so teilweise auch schon Resignation halt gemerkt hat.
Okay.
Also wo gerade halt auch bei vielen Bookern so dieses, ist es noch mein Job? Möchte ich mich nicht anders umorientieren? Da hängt eine ganz große Frustration, weil man nicht weiß, was man eigentlich machen soll. Und auch diese Picknickkonzerte, wie so schön sie halt auch gerade sind, nicht dafür sorgen, dass man seine Miete bezahlen kann.
Nee, absolut nicht. Aber also ich glaube, also die Leute waren, das hat man beim Einlass gemerkt, die Leute waren vorsichtig. Weißt du, die Schlange, jeder hat Abstand gehalten in der Schlange. Also da stehen 120 Leute bis in den Schanzenpark rein und haben halt Abstand gehalten. Muss man auch mal sagen, ohne dass wir was gesagt haben. Das ist also einfach so passiert. Die Leute haben das also drin und hatten ihre Masken halt auch einige auf, weil du musst es, ne? Aber die waren halt immer noch so ein bisschen an der Kasse, ein bisschen verunsichert. Wo sie dann aber reingegangen sind, haben sie gesehen, das ist aber alles ganz cool hier. Und ach, da ist mein Platz und da ist was zu trinken. Dann hat sich das so eingegroovt. So, ich glaube, jeder hat da so 10, 15 Minuten gebraucht, um sich halt so ein bisschen zu orientieren. Und so ein bisschen, was darf ich hier und was darf ich hier nicht. Aber das war dann irgendwann drin. Und dann war es für alle okay. So. Und die Leute untereinander waren halt auch geil, weil wir Sechsertische haben. Hatten wir einige Tische, wo halt 4 Freunde dran waren, die sich halt 4 Plätze reserviert hatten. Und 2 von ihren Freunden haben dann keinen Platz mehr an diesem Tisch bekommen, sondern erst am Nebentisch. So. Und dann wurde halt untereinander, getauscht. Weißt du? Dann saßen da zwei und haben gesagt, ey, ihr beiden sitzt ja hier. Unsere beiden Freunde sitzen da vorne. Wäre das cool, wenn ihr euch an den Tisch setzen würdet und unsere Freunde dahin kommen? Und das war halt überhaupt kein Problem. Weißt du? Also das war untereinander halt auch total geil. Alle waren super entspannt. Man, ja klar, ne, setze ich mich hier hin. Tisch ist ja Tisch, so ist ja egal. Das war schön.
Wenn das bei euch im Schrödingers so klappt, kannst du dir vorstellen, dass in 2 Monaten das Reeperbahn-Festival stattfinden kann? So in der Form, wie die Menschen bei euch jetzt miteinander umgehen? Da wären wir schon wieder beim Thema Reeperbahn-Festival. Findet das statt oder findet es nicht statt?
Ja, das kann funktionieren. Ich glaube, es ist noch ein Unterschied, weil wir ja draußen sind. Ne? Es ist draußen gelten ja andere Gesetze, Hygienegesetze und Hygieneverordnung als drinnen. So. Und ich glaube, es ist anstrengender, wenn du in einem Club bist. Ich nehme einfach mal das Molotow unten, groß, also normaler Club, passen mit der neuen Gesetzesgebung etc. 35 Leute rein. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, so wenn du da halt stehst in deiner kleinen Parzelle. Ach, weiß nicht, also ich glaube, ich finde dann tatsächlich sitzen draußen ohne Maske geiler als im Club mit Maske. Und ohne Alkohol vor allen Dingen. Es darf ja kein Alkohol ausgeschenkt werden.
Aber ihr schenkt im Schrödinger Alkohol auf. Ja, ja. Ihr dürft Alkohol ausschenken.
Wir dürfen Alkohol ausschenken.
200 Leute.
Genau.
Oh, sehen wir halt einfach mal in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt mit dem Reeperbahn-Festival. Ich glaube, wenn das Reeperbahn-Festival, wenn es stattfinden wird, wird es etwas auslösen, weil ich glaube, jeder Club dann sagt, okay, wenn wir das Reeperbahn-Festival stattfinden lassen, dann können wir auch unseren eigenen Kram machen.
Ja, aber was willst du denn machen?
Ja,
was willst du? Ja, aber was? Aber das ist ja,
aber
das ist ja,
du könntest.
Das ist ja genau das Problem. Du könntest, aber was will denn das? Weiß ich nicht. Große Freiheit. 350 Leute dürfen rein, so laut Hygienegeschichte. Ohne Alkoholausschank. Was willst du denn da machen?
Bestuhlt.
Ja, dann musst du es bestuhlt machen. Ja, super. Aber
Podcasts.
Ja, aber das ist doch.
Und Singer-Songwriter-Konzerte.
Niemand wird Geld verdienen. Jeder wird Minus machen, der mit diesen Abstandsregelungen Konzerte macht. Ne? Das ist totaler Quatsch. also die Astra-Stube nur mal als Beispiel, wir können gar nicht aufmachen, wir dürfen mit Alkohol ganz genau 4 Leute reinkriegen. Weißt du, nicht, dass wir nicht schon Konzerte hatten mit 4 Leuten, aber das ist ja totaler Quatsch. So. Und klar, wenn jetzt irgendwie die Kulturbehörde sagt, so nee, ihr könnt gerne aufmachen, ihr könnt gerne Konzerte machen und wir bezahlen euch irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro pro Konzert als Ausfall, ne? Also heißt Gagen etc., dann würde ich halt auch für 4 Leute aufmachen. Nur da musst du halt auch erstmal die Bands befinden.
Die vor 4 Leuten spielen, ja.
Welche Band hat denn Bock, vor 4 Leuten zu spielen?
Ach, wir?
Ja, wahrscheinlich haben genug Bands Bock, vor 4 Leuten zu spielen, aber das ist doch Quatsch. Nee,
niemand hat Bock. Ja, du kannst halt niemanden aus Köln booken, der dann halt aus Köln kommt mit seinem kompletten Stuff, irgendwie 4 Bandmitglieder, ja. Und dann spielen die halt vor 4 Leuten. Das ist ja auch von Nachhaltigkeitsgedanken richtig dumm. Im Prinzip, alles, was du machst, ist vom Nachhaltigkeitsgedanken richtig doof. Da waren die Streaming-Konzerte ja noch nachhaltiger.
Ich wollte gerade sagen. Wir versuchen mit dem Schrödingers einfach so lange Konzerte zu machen. Wir gehen halt bis in den Oktober rein. Wenn das Wetter geil ist, machen wir bis Oktober Konzerte. So, und im Oktober fangen die Touren wieder an. Also kann man im Schrödingers auch Tourkonzerte machen.
Bis in den Winter hinein.
Ey, zieht euch dicke Jacken an und setzt euch hin. Also, mal ganz ehrlich, also weiß ich nicht. Wir müssen ja gucken, wie das funktioniert.
Okay, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, packen einen wunderschönen Song auf unsere Playlist und hören dann. Kennst du noch Yola Tango?
Ja.
Wünsche mir I'll Be Around.
Oh, und ich wünsche mir von Stranger Things das Neverending Story. Den das Neverending Story Lied.
Oh, das hat es dir angetan,
ich
oder?
Ich liebe es einfach so sehr.
Das ist mir vor 2 Wochen schon wieder gezeigt.
Ja, weil es einfach so toll ist und ich höre es auch die ganze Zeit.
Und dann sind wir schon wieder bei The Last of Us 2. Wenn du Stranger Things magst und liebst, wirst du halt auch das lieben, weil du spielst die ganze Zeit, spielst du Ellie und Ellie ist halt gerade 17 Jahre und ist mit ihrer Freundin halt unterwegs. Okay. Zwischen denen wandelt sich das halt auch aneinander, so eine kleine Liebesgeschichte zwischendurch, das ist ganz deep.
Ich komme
wieder
zurück.
Nach Seattle.
Ich komme drauf zurück.
Komm drauf zurück. Also, nach der Pause sehen wir uns wieder. Möp, möp. Wir befinden uns in der Dauerwerbesendung von Astra Colada und ich habe mir einen Interviewgast geholt zu mir, an meine Seite, an den Tresen, befindet sich vor mir Max Reckleben, seines Zeichens Head of Hebebühne und musikalisches Bollwerk bei der Band Brett und Freund und
Hallo Max! Ich bin ja voll viel für dich, Alter.
Hi. Du bist das meiste. Warum haben wir den jetzt gerade hierher geholt? Wir haben den aus folgendem Grund hierher geholt, denn er macht gerade etwas für die Clubkultur. Er macht gerade ein Bier.
Ja. Erzähl doch mal über das Bier.
Wir machen gerade Düsen.
Hauke. Ihr macht gerade Düsen?
Ja. Hast du das schon probiert?
Ich habe schon sehr viel davon geköstet.
Und wie ist das?
Das ist super.
Ja,
du weißt es nicht, wir haben gerade in der Folge jetzt schon über unsere kleine Mini-Feel-Movie-Feier erzählt. Und,
habt ihr?
Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Das war super schön.
Ja, fand ich auch.
Und ich fand es total toll, dass du hier dein Bier angeboten hast, das wunderschöne Düsen.
Ja. Also warum ich das mache, kann man schon mal damit beantworten, weil Pilz und Bier super ist und weil wir damit die Hamburger Clubszene supporten und unterstützen.
Wie? Wie?
Also, pass auf. Pro Flasche gehen 30 Cent an die Hamburger Clubstiftung, die dann das gesammelte Spendengeld, das wir über den Verkauf erzielen, an die teilnehmenden Clubs verteilen.
Das heißt, ihr habt einen eigenen Schlüssel oder kann man selber aussuchen, wohin das Geld gespendet wird?
Man kann selber aussuchen, an wem man theoretisch das Geld spendet. Man kann es aber auch direkt dem Clubkombinat bzw. Clubstiftung geben, dann entscheiden die das. Aber man kann auch direkt einen Club supporten. Also wenn wir mal 30 mal 24, denn in 24 Flaschen ist so eine Kiste abgefüllt, rechnen sind das 7,20 Euro, die mit dem Kauf einer Kiste direkt an einen Club oder an die gesamte Clubszene gehen können.
Also man kann spenden und saufen zur gleichen Zeit.
Man kann quasi mit dem allerbesten Gewissen der ganzen Erde sich besaufen.
Geil, wie kommt ihr auf die Idee? Oder wie kamst du auf die Idee?
Na, ich betreibe ja auch die Hebebühne, wa? Und bin sozusagen als einer der in der ersten Reihe Stehenden damit konfrontiert, dass gerade nicht so geil ist für alle, die irgendwie Kultur und laut und so machen. Und ich habe mit einem Freund aus Leipzig zusammen das überlegt, dass das sinnvoll wäre, der ist ja auch in der Clubkultur am Start, dass es sinnvoll wäre, Aktionen zu machen, die ja, nicht nur am Ende Gelder sammeln, sondern vielleicht auch ein bisschen Sprachrohr sind für diese Situation hier und auch für Kunst und Kultur im Generellen und das vielleicht, ja, für Menschen transportieren können, was hier so abgeht.
Das heißt, Leipzig und Hamburg sind Partnerstädte gerade.
Ja, richtig.
Oh, wie schön.
Ost-West, Digga.
Aber wie komme ich jetzt ans Bier? Wenn jetzt ich als Astra Colada-Hörer oder als normaler Biertrinker sage, okay, ich gehe jetzt in Rewe und will mir eine Flasche Düsen holen oder am besten Fall ein Sechser oder im besten Falle gleich eine ganze Kiste. Bekomme ich das denn da?
Also du bekommst das jetzt auch für die nächsten 5 Wochen noch. Die ganze Aktion läuft 6 Wochen oder die nächsten 4,5. Ich glaube, 10 Tage haben wir jetzt rum oder was. Du bekommst das auf www.trink-düsen.de.
Verlinken wir.
Verlinkt ihr, ne?
Verlinken wir in den Shownotes.
Kann man im Podcast was verlinken? Kann ja keiner gucken. Sieht, hört man doch.
Nee, man kann es in den Shownotes reinpacken. Aber wir packen es auf Instagram auf jeden Fall.
Nice. Genau, da kannst du das gerade bestellen. Das Bier wird dir auch direkt nach Hause geliefert. Im Normalfall innerhalb eines Tages. Und dann ist das bei dir zu Hause.
Das ist ein Service. Mhm. Wie läuft die Geschichte an? Lief die gut?
Das lief super an. Das hat total viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Leute das teilen. Auch jetzt hier die Initiative, dass Menschen einfach sagen, komm, lass das erzählen und irgendwo dem eine Plattform geben. Darauf sind wir auch angewiesen, weil wir jetzt natürlich nicht Monster-Werbebudgets oder sonst was haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben das mit einer kleinen privaten Brauerei gemacht, losgelöst von Großkonzernen. Das war auch die Idee. Das heißt, das fliegt so weit, wie Leute das fliegen lassen wollen. Klar, wir kümmern uns natürlich darum, dass Leute das mitbekommen, aber je mehr Leute das teilen und an der Aktion teilnehmen, desto cooler ist das für uns. Das war bis hierhin gut, aber wir können auf jeden Fall noch sehr viel mehr verkaufen.
Also man merkt, dass es ein Herzensprojekt ist.
Ja, ja.
Nochmal zur Hebebühne, noch ein Herzensprojekt.
Ja, genau. Wieder kein Geld verdienen und ganz viel arbeiten.
Max Reck neben, mein Leben ist ein Herzensprojekt.
Wenn eure Papi wieder anfragt, ob ich lieber Taxi fahren gehen sollte.
Ich habe schon gesehen, eine Menge Clubs machen mit, Molotow ist mit dabei, Astra-Stube ist mit dabei, Birdland ist mit dabei, übel und kompetent, wollte ich schon sagen. Übel und kompetent und
gefährlich und freundlich.
Gefährlich und freundlich ist auf jeden Fall auch mit dabei.
Mhm. Also wir haben ein ganz gutes Portfolio von, ich glaube, inzwischen 14 Hamburger Clubs. Ja, das sieht schön aus, sind gute Sachen dabei, coole Leute, echt einfach nette Betreiberinnen und Betreiber, die wir jetzt auch durch diese Zeit, weil wir mit denen auch so ein paar Club-Stories drehen und so, alle wieder treffen gerade und schön, die alle wiederzusehen.
Wie kommt man auf den Namen Düsen?
Düsen. Wir haben ohne Scheiß einen Pitch gestartet bei unseren Freunden und haben halt gesagt, haut mal Namen raus, die ihr lustig findet, weil das mit dem Markenrecht und so echt nicht so easy war. Es ist ganz schön krass, Getränkemarkt ist ganz schön besetzt und du kannst da keine Fikuckchen machen, sonst verklagt dich sofort irgendwer. Mhm. Und dann mussten wir wirklich Obacht geben. Obacht, Obacht. Echten Namen wir nehmen. Und Düsen war irgendwie ist er da aufgekommen und ich habe das gesehen, direkt gesagt, das machen wir, das. Ist halt, ich finde, es klingt lustig. Es ist irgendwie witzig.
Ja, die Flaschen sehen auch lustig aus. Man kriegt gleich so ein Giftgelb in die Augen reingespült.
Richtig ins Gesicht geschleudert.
18.000 Mal Düsen steht da drauf. Düsen, Düsen, Düsen. Whee!
Ja, so ist halt auch danach, wenn man es getrunken hat.
Was ist dein Traum fürs nächste Jahr für die Marke Düsen?
Nächstes Jahr ist ganz schön weit, weil erstmal müssen wir, glaube ich, in der Szene gucken, dass wir dieses Jahr irgendwie überstehen. Es ist wirklich nicht so witzig für viele in der Kultur und das ist nicht nur Hamburg-Leipzig betreffend, sondern eigentlich deutschlandweit und ehrlicherweise auch wahrscheinlich über diese Grenzen hinaus. Grenzen sind ja sowieso doof, also betrifft das gerade alle, die irgendwas veranstalten zu Zeiten von Corona. Deswegen denke ich, glaube ich, in kürzeren Zeiträumen gerade. Ich freue mich, wenn die ersten 6 Wochen Projektlaufzeit gut anlaufen und wir den Clubs ein bisschen was zurückgeben können und dass die Aktion zumindest auch Aufmerksamkeit geschafft hat für diese Sache. Daran denke ich und ich hoffe, dass wir in der Hebebühne irgendwann wieder veranstalten können dieses Jahr. Wäre doch gut, oder?
Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für diese kleine Einweisung in das Düsenbier. Euch sage ich, wenn ihr Bock habt, ein leckeres Düsen zu trinken und eure Clubs zu unterstützen, dann geht nochmal auf www.
Ich habe kurz Schluck Düsen genommen. Trink-Düsen.de.
Und bestellt euch eine Kiste Düsen. Wenn ihr Hamburger seid oder wenn ihr aus Leipzig kommt, ich glaube, nach Bottrop liefert ihr bis jetzt noch nicht.
Nee, leider noch nicht. Ach, dann ist das vielleicht ein Traum für nächstes Jahr, dass wir das überall hin liefern und einfach immer generell Projekte in Kunst und Kultur unterstützen. Das ist doch ein Ausblick.
Und was wünscht sich Max Reckleben persönlich für sich?
Ich dachte, was wünsche ich mir für Weihnachten? Liebe auf der Welt und Liebe für mich. Alles Gute auch weiterhin, auch beruflich.
Alles klar. Danke, Max.
Ciao, Kenio.
Never ending story, Daniel.
Ja.
Never ending story. Wir haben Folge 17.
Folge 17 haben wir schon?
Das wäre jetzt die 17. Folge.
Krass.
Das sind sozusagen 3 Monate zwischen Wahnsinn und Frust und ganz vielen Zigaretten im Podcast und ganz netten Gästen. Wir haben heute mal keinen Gast eingeladen. Wir machen mal heute wieder True.
Ja,
nur True. Wir beide. Das ist so, ne, wenn man dann auf einmal am Anfang, bei einer Beziehung, am Anfang ist irgendwie alles frisch, da ist irgendwie alles neu. Und da fühlt man sich gut, da hat man die rosa große Brille auf und denkt man so, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da braucht man halt noch eine dritte oder noch eine vierte Person dazu. Und dann, wenn du halt angefangen hast,
damit wie in der Beziehung.
Wenn du mit der Beziehung angefangen hast, 3 Jahre oder auf eine Swingerparty zu gehen, dann kommst du halt nicht mehr davon los. Dann weiß man gar nicht, wie man dann zu zweit denn wieder zueinander finden soll. Auch im Bett.
Vor allem im Bett.
Wenn man halt denn das schon hatte. Aber für euch da draußen, wo es uns auch immer hinführt, also erstmal noch. Will ich mich nochmal ganz lieb bedanken, dass wir es geschafft haben, den Bodensatz der Podcast-Hörer.
Das meint er nicht so.
Nein,
das meint er nicht
so. Leute abzugreifen in der Zeit, wo Fest und Flauschig vielmal raufgegangen sind, wo es solche tollen Podcasts gibt wie Baywatch Berlin oder
Pardologie.
Normale Möwe. Hast du das schon mal gehört? Pardiologie, ne?
Ja,
mit Charlotte Roach.
Ja, also meine Freundin hört das halt die ganze Zeit und ich habe es auch schon gehört.
Es ist so ein typischer Podcast, den man mit seiner Freundin zusammenhören muss.
Nee, zusammenhören wir das auf gar keinen Fall.
Ehrlich nicht?
Nee.
Mir wurde halt gesagt, wäre doch ganz schön, wenn wir uns das mal zusammen anhören.
Oh, das ist doch schon wieder so. Hör dir das mal an, was die da so erzählen. Das ist voll schön. Aber guck mal, solche Probleme haben wir doch auch. Nein, Mann, solche Probleme haben wir nicht, verdammte Scheiße. Es riecht mich tierisch ab. Also meine Freundin sagt sowas nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau sowas sagen. Und dann, lass uns das mal zusammenhören. Lass uns doch mal an unserem Problem arbeiten. Ey, Leute, arbeitet an eurem Problem eigenständig und nicht mit dem scheiß Podcast von Charlotte Rowe.
Jetzt mal ehrlich. Genauso wie bei uns.
Die Mutter Beimer, was haben Frittenbude gesagt, Charlotte Roach, die Mutter Beimer der.
Die Mutter Beimer der Generation, alles wollen, aber nichts dafür tun.
Nee, alles wollen, aber nichts können. Irgendwie ja, so auf jeden Fall.
Aber ich finde es halt krass, ne? Ich meine, Charlotte Roach macht das ja schon ihr Leben lang, sich vor einem großen Publikum öffnen, aber die zwingt ja halt auch ihren Mann dazu, das zu tun. Und die haben da teilweise Probleme auf den Tisch gelegt, wo ich denke, das gehört doch jetzt nicht in den Podcast. Ihr habt doch Kinder.
Ich glaube, den Kindern ist das scheißegal.
Ich glaube nicht, wenn mein Sohn oder meine Tochter, ich glaube, die haben beides. Patchwork. Er hat was reingebracht, sie hat was mit reingebracht. Wenn ich mir vorstelle, mein Kind wird in der Schule angesprochen und muss dann sich rechtfertigen, wie das Sexualleben der Eltern ist, dann finde ich das ist zu viel.
Ja, aber das hatten die doch schon mit Feuchtgebiete. Also zumindest die Tochter von Charlotte Roach.
Ja, aber das war ja ein fiktiver Roman.
Ja,
da aber kann man trotzdem. Ja immer noch sagen, da kann man ja immer noch sagen, okay, ja.
Meine aber Mutter ist halt irre, sorry. Aber sonst ist sie sexuell voll gut drauf eigentlich.
Hui! Ja, aber dann reden die halt ja auch über genau das, über das ihr Swingerverhalten und über ihre Sexualität und dass Charlotte Roach sich halt nochmal verlieben darf und dass da jeder nochmal so ihren Loverboy
dass
so hat.
Dass sie im Puff gehen.
Dass sie zusammen im Puff gehen und im Swingerclub. Und das finde ich dann irgendwie, das ist zu viel.
Ich finde, also ich höre das tatsächlich nur, um mich darüber
abzureagieren.
Ja, um mich aufzuregen, weil ich ihn halt unfassbar schlimm finde. Sobald er anfängt zu reden, möchte ich halt meine Bluetooth-Box wegschmeißen. Das macht mich schon fertig. Und dann sie da mit ihrem ganzen Hi und oh, ich fand die früher richtig gut. Also Charlotte Roach war früher für mich so Viva 2, Fast Forward. Das war halt so die Musikexpertin.
Roach und Böhmermann.
Roach und Böhmermann war auch mega. So, aber die hat irgendwie so ganz komische Sachen. Obwohl ich jetzt sagen muss, die auf Netflix gibt es ja diese Frank-Elstner-Geschichte. Frank Elstner trifft. Und da hat er auch Charlotte Roach getroffen und das geht gerade so noch, wie sie ist. So, aber das sind auch schon wieder so grenzwertige Sachen dabei. Vielleicht mag ich auch einfach ihre Stimme einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum mich die Frau so auf 180 bringt. Ich kann es echt nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Nee. Ja, hört euch das mal an, ist gut.
Jetzt, wo wir wieder bei uns sind, bei unserem Beziehungsthema und bei dem, dass wir jetzt halt zusammen diese 17 Folgen gemacht haben und unwahrscheinlich viele Folgen noch machen werden und das auch noch mit Gästen und mal gucken, wie das halt auch im normalen Leben funktioniert. Mich würde interessieren, wie das im normalen Leben, ob wir das auf die Reihe kriegen können.
Wenn wir wieder richtig arbeiten.
Wenn wir wieder richtig arbeiten.
Ja, das wird bestimmt schwer.
Ja. Aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Egal, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe eine Frage, die passt doch eigentlich ganz gut zu uns beiden. Die lassen wir jetzt nicht von einem Gast beantworten, sondern die lassen wir jetzt von uns beantworten. Von Fiete. Fiete hat wieder eine unglaublich intelligente Frage gestellt. Fiete. Da musste ich auch sagen, beste Frage ever. Hör mal hin. Fiete,
Frage. Hauke, wieso wollen Erwachsene immer jünger sein und Kinder immer älter?
Oh Mann, Fiete, ei. Eieieiei. Das ist aber auch schon wieder eine ganz. Also der hat immer schwierige Fragen, ne?
Ich glaube ja, dass seine Mutter oder sein Vater ihm manche Fragen halt vorgeben, ja, um mich zu ärgern.
Das kann sein. Also ich kann den einen Teil auf jeden Fall beantworten. Fiete, also Kinder wollen immer älter sein, als sie eigentlich sind, weil sie dann mehr dürfen. Fiete, du möchtest bestimmt gerne, weiß ich nicht, zum Beispiel 12 werden, damit du vielleicht Filme gucken kannst, die erst ab 12 freigegeben werden. Und wenn du 12 bist, möchtest du gerne 16 werden, weil du dann nämlich anfangen kannst, alleine rauszugehen, länger wegzubleiben, vielleicht auch dir ein alkoholisches Getränk zu gönnen namens Bier. Und wenn du 16 bist, möchtest du gerne 18 werden, weil mit 18, weiß ich nicht, bist du halt volljährig und darfst machen, was du möchtest. Und musst deine Eltern nicht mehr fragen, was du machen möchtest.
Und Erwachsene wollen immer lieber wieder jünger sein, weil du musst dir das vorstellen, je älter du bist, desto mehr Verantwortung bekommst du. Und wenn du mehr Verantwortung bekommst, dann ist der Tag auch voller. Das heißt, du musst arbeiten gehen, dann musst du gucken, wie du deine Miete bezahlst, wenn du mit 18 rausgeflogen bist bei deinen Eltern.
Und in der Punker-WG wohnst.
Genau, in der Punker-WG wohnen. Dann musst du schauen, dass der Kühlschrank voll ist. Dann musst du irgendwie schauen, wenn du irgendwie verantwortlich bist, halt auch für einen kleinen Fiete, den du dann vielleicht auch irgendwann so hast. Oder für eine kleine Fiteline.
Für Fiete 1 und für Fiteline 2.
Musst du gucken, dass die einen Kita-Platz bekommen. Und dann musst du gucken, dass die auch was zu essen haben und dann nerven die wahrscheinlich halt auch genauso mit Fragen, die man halt schlecht beantworten kann. Und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr wünscht man sich halt wieder ein bisschen jünger zu sein, weil wenn man jünger ist, dann hat man nicht mehr so, da hat man nicht so viel Verantwortung. Da denkt man so in den Tag hinein und denkt sich so, oh, was mache ich denn heute? Ah, erst Schule, dann Hausaufgaben und dann trifft man sich vielleicht mit Freunden und spielt dann Fußball.
Geht schön bolzen.
Oder spielt ein bisschen Last of Us 2. Auch wenn man es gar nicht darf. Man hat dann so wenig Verantwortung. Ich lebe halt auch genau nach diesem Konzept. Eigentlich möchte ich gerne für immer 22 sein. Ich finde das schön. Also ich würde es als Peter Pan-Komplex bezeichnen. Nee, ich finde das Peter Pan-Komplex total gut. Ich meine, ich habe für mich selber mal irgendwann gesagt, ich möchte nicht im Sinne von, ich möchte nicht erwachsen werden, aber ich möchte versuchen, solange es geht, mein Leben zu betrachten wie ein Kind. Mhm. Sachen leichter zu sehen, in die Leichtigkeit zu gehen, Sachen für nicht so als schlimm empfinden, ein bisschen noch in der Bubble leben, ein bisschen träumen, ein bisschen so tun, als wenn das Leben eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und das ist nämlich das Problem, Fiete. Je älter und je erwachsener du wirst, desto mehr bekommst du von der Welt mit. Und die Welt ist leider nicht immer ein Ponyhof.
Das ist vollkommen richtig. Das wussten schon Moff Potter. Aber ich find's total gut, dass Fietes Eltern uns die ganze Arbeit aufdrücken. Die Erziehung ihres Kindes wird in die Hände von zwei Podcast-Vollidioten gelegt. Also dafür Props erstmal an euch beide auf jeden Fall. Ihr habt Mut. Ihr seid mutig.
Hast du deinen Eltern viele Fragen gestellt?
Nee.
Als du.
Nee, hab ich nicht.
Wurdest du von deinen Eltern aufgeklärt?
Ja, aber ich glaube, das war eher halt sehr entspannt. Weißt du, das war, glaube ich, eher so, benutz mal bitte ein Kondom, wäre halt ganz geil, wenn du nicht mit 14 Vater wirst. Also weißt du, so, ne? Ah. Das war es dann halt auch, glaube ich. Also eher so auf die Safety-Art, was ja vollkommen richtig ist, so, ne? Junge.
Ich wurde von meiner Oma aufgeklärt.
Ach du Scheiße.
Ich hatte die coolste Oma ever.
Okay.
Meine Oma hat mir, glaube ich, mit, wie alt ist man in der 4. Klasse? 12, ne? Oder 11?
Weiß ich nicht, 11.
Oder vielleicht 10? 10. 10. Ne, mit 10 habe ich ein Aufklärungsbuch bekommen von Ravensburger. Mhm. Das war die Aufklärung meiner Oma. Das kam halt aus der Situation, dass meine Oma und ich relativ schnell cool miteinander gewesen sind, weil meine Eltern es gehasst haben, mit mir unterwegs zu sein, weil ich war immer relativ anstrengend und laut bin immer weggelaufen. Mhm. Und meine Oma fand das in dem Sinne cool, weil sie hat mich dann einfach nur weiterlaufen lassen. So, der Junge braucht halt Verantwortung, der muss halt ein bisschen raus. Naja. Und ist meine Oma relativ früh mit mir auf die Reeperbahn gefahren und hat mir die Reeperbahn gezeigt. Was für mich damals ein total faszinierender Ort gewesen ist, mit 9, 10, so viel blinkende Lichter, wow. Und dann habe ich, glaube ich, gefragt, warum da so viele Brüste an den Wänden sind. Und dann habe ich ein Ravensburger Aufklärungsbuch bekommen, weil meine Oma dann schon gecheckt hat, aha, meine Eltern kümmern sich nicht darum. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, mit 11 dann gefragt, meine Mutter, wann meine Eltern das erste Mal miteinander Sex hatten. Und hat meine Mutter nur gesagt, du weißt, wann dein Bruder geboren worden ist.
Das geht dich einen Scheißdreck an. Aber ich glaube, also wir haben uns halt auch selber aufgeklärt. Im Endeffekt. So vorm Krieg bei uns, weißt du?
Aber wie konntest du dich denn damals aufklären? Also,
Learning by doing.
Ist ja nicht jetzt so, wie dass die Kids halt einfach X-Hamster und Pornhub haben.
Ja, aber du hattest ja in der Schule auch Aufklärung. Also wir hatten in der Schule Sexualkunde.
Wir auch, in der vierten. Aber es ging halt alles nur ums Biologische.
Nee, es wurde. Ja, schon, aber nicht nur.
So,
nicht
Jungs nur. Haben einen Penis, Männer haben eine Vagina.
Jungs haben einen Penis, Männer haben eine Vagina. Ihr wart damals aber fortschrittlich. Wow.
Das kommt übrigens von Kindergartenkorb. Arnold Schwarzenegger, ja, bester Spruch ever.
Ja. Was war denn los bei eurem Dorf?
Also ich weiß nicht, wo meine Aufklärung hergekommen ist.
Schule, Eltern und Learning by Doing.
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall ab der zweiten Klasse überall rumgelaufen bin und immer Ficky Ficky gesagt habe. Ficky 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 Ficken 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 Ficky 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 Ficky. Weil es hat sich so verboten angefühlt, dass man sowas gesagt hat, weil alle Lehrer immer einen roten Kopf bekommen haben, wenn man genau sowas angesprochen hat. Und wenn es genau um so eine Themen gab. Es gab zum Beispiel, es gab eine richtig krasse Situation. So was darf man jetzt hier erzählen. Und zwar gab es einen Mitschüler, der hieß Matthias. Hallo Matthias.
Hey.
Der war also in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse. Freund, man hängt halt so miteinander ab, weil man auf dem Dorf miteinander abhängt. Man hat sich gestritten, man hat sich auch geprügelt, aber man lief halt auch über die Bäche, hat ein bisschen geangelt und Höhlen gebaut. Und Matthias hatte nämlich ein Elternhaus, wo halt vielleicht, glaube ich, offener über Sexualität gesprochen wurde.
Okay.
Beziehungsweise der Vater hat so Pin-Up-Heftchen auch auf dem Klo gehabt.
Also eigentlich war er ein bisschen pervers. Also eigentlich wurde gar nicht offen geredet, er hat einfach nur offen ausgelebt.
Die Eltern haben sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ob jetzt mal ein Pin-Up-Heftchen da liegen darf oder nicht. Und das Pin-Up-Heftchen hat er dann in der zweiten Klasse mit in den Schulunterricht mitgenommen. Und wir hatten dann Religion mit Frau Klingbeil und Frau Klingbeil war alles andere als sexuell aufgeladen.
Religion.
Und das hat ein Riesentheater gegeben.
Das glaube ich.
Die kam halt rein und dann war dieses Pin-Up-Heftchen da und sie hat es genommen und hat es so vor die Klasse gehalten, als wenn es hier das Necronomicon gewesen wäre. So, das ist das Werk des Teufels. Wieso hast du das mitgebracht? Und dann wurde das erste Mal damals mitgenommen zum Schulleiter und dann gab es halt richtig Terz, dass der halt so ein Pin-Up-Heftchen mitgebracht gehabt hat. Und das war dieses Brüste in der Schule und ab da ging es ficky, 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 ficky und dann durfte ich irgendwann mein Ravensburger Aufklärungsbuch mitnehmen und dann war es ja auch noch so, dass man in den Videotheken ja auch damals noch nicht reingehen durfte, so richtig, weil ich ab 18 gewesen bin, weil nämlich diese böse Ecke war, wo man halt so ganz verstohlen halt immer hingeguckt hat, da darf ich aber noch nicht reingehen und wo man sich nicht gedacht hat, welche Leute kommen denn da so raus?
Ganz normale Menschen.
Ganz normale Menschen, die sich halt ein Porno ausgeliehen haben und heutzutage hast du das ja, ne, ich sag dir, ich möchte gerne etwas sehen mit zwei Frauen, einem älteren Esel. Mann und einem Esel. Und vielleicht noch ein Hund dabei. Und innerhalb von 2 Sekunden hast du mir das auf Google rausgeholt.
Auf jeden Fall. Mexikanischer Tierporno.
Mexikanische. Gib bitte ein. Mexikanische Tierpornos.
Ja, irgendwie sowas. Das ist halt alles, es war früher schöner.
Es war noch so jungfräulich.
Ja, jungfräulich waren wir alle.
Sind wir eigentlich immer noch dabei, die vierte Frage zu beantworten?
Ich hoffe nicht. Sonst gut, der gleich mexikanischen Tierporno. Und dann haben wir nämlich ein Riesenproblem.
In der 8. Klasse, manche Lehrer haben es in der 8. Klasse auch vollkommen übertrieben. Die Biolehrer, die meinten dann irgendwo einen Wurz hat, ne? Wie Sexualkunde, wie kommt ein Kind da rein? Wie wird das? Und dann nicht nur, wie kommt das Kind da rein, sondern wie kommt es da eigentlich heraus? Mhm. Und dann ist man dann sozusagen in den Videoraum, der auch gleichzeitig immer Chemieraum gewesen ist. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, das
in den
war
Schulen?
Bei uns nicht. Nee, wir hatten eine Aula. Also der Videoraum war die Aula sozusagen.
Bei uns war da, wo man halt mit dem so schlechten Beamer halt sich Sachen angeguckt hat. Es gab keine Beamer, es gab das noch auf Film. Wir haben das noch auf Film gesehen. Und der Lehrer ist dann nach hinten gegangen, hat dann die Filmrolle raufgepackt in den Chemieraum und dann gab es halt sozusagen für uns den Film und das, was wir uns angeguckt haben, war die Geburt. Wo er am Anfang gesagt hat, ja, das könnte jetzt ein bisschen unschön aussehen. Wenn manche Leute das nicht abkönnen, dann dürfen sie auch rausgehen. Und dann haben wir die Geburt gesehen und man hat voll drauf gehalten. Und in dem Moment war es so, so ein bisschen wie, dass alle Mädchen gesagt haben, sie möchten niemals ein Kind bekommen. Und auch dann gesagt haben, alle Mädchen, wir möchten auch erstmal niemals Sex haben. Ich glaube, der Chemielehrer hat es einfach nur gemacht, um zu sagen so, ich verderb euch jetzt mal die Laune, ja. ihr geilen 14-, 15-Jährigen
ist mit
dem Blümchensex. Und so, das ist jetzt erstmal alles vorbei. Und dann hat man dann diese Geburt gesehen, also wirklich alles. Mit Dammriss und Scheiße und dann ist es halt auch gekommen. Nur ich glaube, nur einer hat gesagt, oh, jetzt ist sein Kind da.
Und die ist auch gleich mit 16 schon mal geworden.
Ja, genau. Hast du noch ein Thema für heute?
Tut
mir leid, ich bin jetzt gerade so mit dieser ganzen Sexualität
unzufrieden.
Ich bin so sexuell aufgeladen durch die Corona-Zeit.
Warte ganz kurz, hast du gesehen, dass auf Malle die Partys wieder gestartet sind?
Nee, sind abgesagt worden. Ich habe auch gleichzeitig einen Bericht gesehen von Krümel.
Und den habe ich auch gesehen.
Wo Krümel ist eine Gaststättenbesitzerin auf Malle und sie hat halt ganz groß angekündigt, sie macht das Ding halt wieder auf nach Corona-Verordnung und hat sich dann auch irgendwie so einen abgehalterten Schlagerstar halt eingeladen und dann kamen halt die ersten Besucher und ab dem Zeitpunkt, als wieder auf dem Eimer gesaufen worden ist, haben die Leute links und rechts herum an der Bar, die daneben wohnen, die Polizei angerufen und dann musste die Bar ganz schnell wieder dicht machen und dann war Krümel da und hat halt geweint und
ja.
Was ich ja auch verstehen kann. Aber ich habe, sind da Sachen, die ich noch nicht weiß?
Ja, es war gestern, glaube ich, habe ich ein Video gesehen, ich weiß nicht, welcher Laden das war, an welche Straße, Bierstraße.
Es gibt eine Bierstraße in Mallorca?
Bierstraße. Und da hat er auf jeden Fall ein Ding auf und es war halt brechend voll. Keiner hat Abstand gehalten, keiner hat eine Maske aufgehabt, alle haben sich angetanzt und gegenseitig angetanzt. Das war unfassbar. So, da war halt wieder vollkommen scheißegal. Also, ne, who the fuck, wen interessiert's? So, und da habe ich auch noch gesagt, so geil. So, also macht dann der Megapark jetzt auch morgen wieder auf. und allen ist es einfach scheißegal. Also sagt Mallorca jetzt einfach so, ach komm, ey, das bringt doch eh hier alle nichts.
Wir
so.
Brauchen wieder ein paar Superspreader.
Ja, genau, so. Fand ich, wo ich dann auch denke, so geil, so jetzt kommt ihr alle dann wieder nach Hause, ne, wo auch immer ihr wohnt, habt euch wahrscheinlich irgendwo angesteckt und steckt halt die nächsten Menschen an.
Man hat ja nicht aus Ischgl wieder gelernt, ne?
Nee, kein Stück, also anscheinend nicht so, also ich verstehe es nicht, ich kapiere sowas einfach nicht.
Man muss damit klarkommen, dass die Situation einfach immer noch nicht vorbei ist und sie kommt, also je länger die Situation dauert, je mehr habe ich das Gefühl, man ist gerade immer noch am Anfang, man befindet sich eigentlich mit der Pandemie, so wie sie jetzt ist und auch mit den wirtschaftlichen Folgen, erst ganz am Anfang der Situation, so wie es für uns halt dann auch später sein wird. Und man noch gar nicht, also wir hatten ja schon mal das Thema, dass alle Booker oder auch alle Festivals so tun, 21 geht alles los. Ganz normal weiter,
ja,
und
genau.
So wie 20 auch.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so sein.
Das wird nicht so sein.
So ganz viele Clubs werden dicht machen. Ich meine, wir sind in Hamburg relativ gut abgesaved. Ja. Das merke ich halt auch selber als Künstler, wenn es darum geht, dass Corona-Hilfen ausgezahlt wird. Wenn man zum Beispiel Niedersachsen sieht, Niedersachsen geht so unter.
Die machen gar nichts, Mann. Niedersachsen, was ist los mit euch eigentlich? So, was läuft denn da falsch?
Wahrscheinlich sagen sie,
egal, ach, Künstler.
Wahrscheinlich sagen sie einfach, ach, die meisten unserer Künstler hauen doch sowieso gerade nach Hamburg ab. Und übernimmt Hamburg das halt einfach für uns.
Aber wenn ihr das Corona-Müdes seid und das Ganze noch rumgenöl ist, hab ich noch einen Fernsehtipp für euch.
Okay.
Einen großartigen Fernsehtipp. Auf TV Now heißt das Ganze, glaube ich. Also auf Vox läuft das, glaube ich, irgendwie.
Ist TV Now nicht eine Zeitschrift?
Nee, es ist auch eine App, also wo du halt Sachen gucken kannst, so, also die RTL-Sachen, die Vox-Sachen und so.
Mhm.
Da gibt's Laura und der Wendler. So, da gibt's die erste Staffel. Die erste Staffel ist, wie die sich kennenlernen.
Wird das von Schauspielern gespielt?
Nein, das ist
eine Daily Soap.
Das ist ein Doku-Soap über die beiden.
Doku-Soap?
Ja, das ist
total
geil.
Ist jetzt schon
so weit,
dass sie eine Doku-Soap bekommen haben?
Ja, zwei Stück. Und in der ersten Staffel lernen die sich kennen, so, und sie sieht einfach in der ersten Staffel aus wie 12. Also die ist da 18 oder gerade 18 oder so. Und in der neuen Staffel, da ist sie 19, also auch nicht wirklich älter, sieht aus wie 14. Und die heißt Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet. Es ist, also Leute, ganz ehrlich, allein die erste Folge, wo der der Wendler ihr den Antrag macht und er so ein Hotelzimmer fertig macht mit Rosen und keine Ahnung was so, ne? Und dann kommt sie in diese Tür rein, also er mit ihr, und dann sieht sie die Rosen und so, was ist das? Baby, was ist denn da? Das verstehe ich nicht. Und dann gehen die halt in den Raum rein und überliegen Rosen. Und die halt so, Baby, das verstehe ich nicht. Halt so super dumm. Dann halt so ein Cut. Also man sieht richtig den Cut. Und dann ist wohl irgendjemand von der Produktionsfirma zu Jena gesagt, so, hör mal zu, Mädel, du kriegst hier gerade einen Heiratsantrag. Das wäre halt total geil, wenn du ein bisschen agieren würdest.
Aber ich muss so viel mein Abi lernen.
Und dann wieder, dann sieht man die beiden wieder, wie die draußen stehen. Und da macht er ihren Antrag. Und dann fängt sie halt völlig an zu heulen. Also sie heult eigentlich nicht wirklich, sie tut nur so, als würde sie weinen. Und oh Baby, oh Schatz, ihr Leute, ganz ehrlich, guckt euch den Scheiß an. Wenn ihr wirklich das Schlimmste der Welt sehen wollt und wirklich, also einfach nur Peinlichkeiten am Stück. Er lässt sich auch noch seine Nase operieren in der zweiten Folge. Weil er so sehr nasal spricht. Und sie muss ihn abends immer die Nase hochhalten. Das ist kein Scherz. Die sitzen auf dem Sofa. Und dann kriegt er schlecht Luft. Und dann sitzt sie neben ihm und geht sie so mit dem Daumen an seine Nase und hebt seine Nasenspitze so hoch, damit er atmen kann. Und dann liegt er da bei dieser Operation, sieht halt aus, als hätte er eine übelste Kneipenschlägerei gehabt, weißt du, Nase gebrochen und keine Ahnung, und neu gemacht. Und sie kommt rein und sagt allen Ernstes zu ihm, Gott, siehst du scheiße aus. Anstatt ihm mal Mitgefühl zu zeigen und zu sagen, oh mein Gott, was ist, wie geht's dir? Gott, siehst du scheiße aus. Es ist eine der tollsten Serien, die es gibt, Leute. Guckt euch das bitte an. Es ist einfach, und der Typ kann auch nicht singen, ne? Das ist ja, also die zeigen ihn ja auch, wie er Aufnahmen macht. Im Studio. So. Und dann will er ein Duett machen mit ihr und die sollen, sie liebt den DJ singen. Also seinen größten Hit, den er hat. Und dann singt er diesen Song ein. Und der Typ kann nicht singen. Also wirklich gar nicht. Der spricht eigentlich mehr, als dass er singt. Und der kann sich nicht mal diesen verschissenen Text merken. Das ist sein größter Hit. So, den singt, der hat der 1500 Mal gesungen. Und während dieses Einsingens guckt er die ganze Zeit auf diesen Zettel, wo der Text drauf ist. Die ganze Zeit. Der kann diesen scheiß Text, selbst ich kann diesen Text auswendig. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das an, wirklich.
Warum ist dieser Mensch so groß geworden?
Mittlerweile ja gar nicht mehr. Mittlerweile ist sie ja viel, viel größer als er. Die hat mittlerweile fast 800.000 Insta-Likes und ist ja total die Influencerin, keine Ahnung, macht ja Werbung und whatever, hier Let's Dance und so, keine Ahnung. Die bezahlt ihn. So, er macht gar nichts. Der hat Steuerschulden wie Arsch in Deutschland, so, und sie hält ihn aus auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie lange die beiden noch zusammen sind.
Ah, das Sprungbrettprinzip.
Das war böse, das haben wir alle nicht gedacht.
Nein, ehrlich nicht. Ich habe gedacht, das wäre die wahre Liebe.
Ist es bestimmt auch.
Ach, ich bin da halt auch raus. Ach, das
von einer 19-Jährigen und einem 48-Jährigen. Das ist auf jeden Fall die wahre Liebe.
Ja, schon 48.
Ja. Ach, komm, sorry, ey. Mit Mitte 20 oder mit Anfang 20 würde sie ja auch denken, Alter, was habe ich die letzten 2 Jahre mit diesem Dödel eigentlich gemacht?
Und dann sind wir schon wieder beim Peter-Pan-Prinzip. Warum holt sich so ein 48-Jähriger so eine junge Frau?
Weil er eine junge, knackige Freundin haben möchte wahrscheinlich.
Aha. Und sie holt sich so einen alten Mann, um Fame zu bekommen.
Also sorry, aber ich glaube nicht, dass die beiden verliebt sind. Das tut mir total leid, aber ich glaube alles, aber nicht das. Ey, ich mag mich da jetzt total irren. So. Und die ist wirklich ja, so klotzhohl. Ja, komm, also wirklich. Schaut euch das an, es ist wirklich großartig. Es ist mega Entertainment. So, also das ist, da ist Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau im Witz gegen. Also das toppt einfach alles.
Ich mit dem Trash-TV komme mit diesem Trash-TV nicht klar. Das Trash-TV macht mich halt fertig.
Mich nicht.
Echt nicht?
Nee.
Du saugst es auf, oder?
Ich sauge es komplett auf. Ich finde es,
Ich will immer dran glauben, dass die Menschheit es schafft. Also dass sie es wirklich schafft. Aber Trash-TV bringt mich halt immer zurück und denke halt immer so, nee, das geht's immer. Ein, zwei Leute, die dagegen arbeiten.
Ja.
Dass wir es zusammen als gemeinschaftliche 8 Milliarden Menschen auf der Welt, dass wir es schaffen können.
Nee, wir brauchen Trash-TV.
Wir brauchen Trash-TV.
Auf jeden Fall.
Und wir brauchen diesen Podcast.
Den brauchen wir auch. Ihr braucht diesen Podcast. Von sonst wüsstet ihr nicht, dass ihr jetzt den Laura und den Wendler gucken müsstet. Oder ihr wüsstet nicht, dass Hauke sexuell komplett im Arsch ist, weil er halt in der zweiten Klasse halt schon so ein kleines Pin-Up-Heft
erzähl nicht rum, dass ich sexuell komplett im Arsch bin, wenn ich das zu Hause komme.
Wenn ich nach Hause komme, dann gibt es richtig einen auf den Sack. Ihr müsst jetzt mal sehen, wie er mir gegenüber sitzt.
Ich habe gestern noch gesagt, wenn Menschen mich sehen, haben sie immer das Gefühl, boah, da steht eine Person vor mir, bei der sexuell bestimmt alles super cool ist.
Ist das wirklich so?
Ja, habe ich gedacht. Ich halte mich für einen erotischen Mann. Ich finde, ich habe eine erotische Ausstrahlung. Ich glaube, viele Menschen denken sich, mein Gott, was für ein, glaube ich, was lachst du denn da?
Ey, das darfst du nicht wegschneiden. Ey, das muss unbedingt drin bleiben.
Das ist glaube ich, wirklich. Hast du es, würdest du dich als erotischen Mann bezeichnen?
Auf gar keinen Fall.
Ja, aber das ich weiß
überhaupt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich jemanden zu Freundin kriegen sollte oder bekommen habe. Ich habe es nie verstanden. Ich habe es einfach nie verstanden, aber dass du dich da jetzt hier hinstellst und sagst.
Ich bin ein erotischer Mann.
Können wir bitte mal eine Umfrage bei Instagram machen? Kann man das nicht? Kann man nicht hier diese Umfragewerte machen?
Ich bin 1,94 groß, sportlich und habe... auch mein fehlender Haaransatz deutet ja auch darauf hin, dass ich irgendwann zu viel Testosteron produziert habe. Das heißt, aus mir, aus jeder Pore kommt Testosteron heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand auf der anderen Seite sagt und auch Männer auch sagen, hallo, hallo, was für ein sexuell aufgeladen, gut aussehender Mann das ist. Ohne dass dabei irgendwie, dass ich eitel bin. Aber eitel bin ich ja auch.
Ich wollte gerade sagen.
Aber fragt man sich das nicht selber halt auch? Ist man erotischer Mann oder ist man kein erotischer Mann?
Das habe ich mich nie gefragt.
Ernsthaft? Jetzt, wenn ihr da draußen am Podcast seid, Fiete, wenn du da draußen auch immer noch am Podcast bist, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber, empfindet ihr euch als erotischen Mann? Möchtet ihr auch ein erotischer Mann sein? Oder generell eine erotisch nach außen hin wirkende Person? Ich weiß, der Punkt ist, wenn ich mein Maul aufmache, dann geht dieser Traum verloren.
Nee, das ist Quatsch.
Das hat zum Beispiel mal eine FSJlerin gesagt, war ja Zivildienstleistender. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, als sie mich kennengelernt hat, du, als du da hinten gekommen bist, habe ich dich gesehen und habe gedacht, wow, was für ein erotischer Mann. Und dann hast du dein Maul aufgemacht. Und dann war das alles verflogen.
Das ist eine Ansage. Ach so, ich habe mich wieder eingekriegt.
Gut.
Was denn? Ich kann jetzt jedes Mal, wenn ich dich jetzt sehe, habe ich das im Kopf. Jetzt muss ich wahrscheinlich jedes Mal drüber nachdenken, ob du eine erotische Person bist oder nicht. Jedes Mal.
Und dann, es ist wie mit dem Seku-Prinzip bei How I Met Your Mother. Die ganze Zeit überlegst du dir so, nee, Hauke, erotisch, auf keinen Fall. Und dann kommt dieser eine Punkt, wenn wir zu lange miteinander abhängen und was getrunken haben und dann siehst du mich an und denkst so, wow, was für ein geiler Typ. Mit dem würde ich jetzt auch gerne mal in den Swingerclub gehen, wenn es mit der Beziehung halt mal nicht läuft wie bei der Charlotte Roach.
Also ich wünsche mir jetzt von Fun Loving Criminals Scooby Snacks.
Ich wünsche mir von einen Elektrosong von Kitsimius und zwar The Flute Song.
Oh, guter Song, guter Typ. Und ich fahre jetzt nach Hause und werde meine Lebensabschnittsgefährtin mal fragen.
Ob du ein erotischer Mann bist? Frag doch mal deine Lebensabschnittsgefährtin Birte, ob du ein erotischer Mann bist. Du, findest du eigentlich, ich bin ein erotischer Mann? Und frag sie, wann findest du mich erotisch? Weil es hat ja nichts damit zu tun, ne? Erstmal auch für eine Frau, ob du jetzt halt erotisch aussiehst, ob du jetzt ein kleines Bäuchlein hast, ob dir ein paar Haare fehlen oder so. Wann findet deine Freundin dich erotisch? Und ich glaube, deine Freundin findet dich erotisch, wenn du, ich muss dir gerade zuschauen, wie du das Sofa gerade streichelst. Ich glaube, deine Freundin findet dich erotisch, wenn du humorvoll guten Stuff erzählst. Ich glaube, das findet sie gut an dir.
Wir werden sehen.
Dein Humor.
Ja. Also außerhalb der ganzen Hitlerwitze.
Außerhalb der ganzen Hitlerwitze, okay. Genau.
Ja, dann bleibt nicht mehr viel.
Und ich glaube, meine Freundin findet mich einfach am besten, wenn ich den Mund halte. Und deshalb
machen wir das jetzt auch.
Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem wundervollen Gast, beziehungsweise mit einem wundervoll weiblichen Gast. Wir haben da mal was vorbereitet.
Das wird super, Leute, glaubt uns.
Wenn die so ist, wie die redet, und wie sie auch gleichzeitig aussieht, dann wird es unglaublich sexy. Ja. Und dann sind wir schon wieder bei der Erotik. Also wir hören uns nächste Woche.
Tschüss Jungs.
Tschö mit Ö.
Moin, hier ist Grilli. Ich bin praktizierender Musiker seit einigen Jahren unter dem klangvollen Namen Grillmaster Flash. Und es ist mir eine besondere Ehre, an dieser Stelle anzukündigen, was ich wirklich noch mal ganz, ganz dringend loswerden wollte. Ich spiele morgen, also am 17. Juli, ein Konzert in Hamburg im Schrödingers. Und das wird mein erstes sein seit einigen Monaten. Ich habe es erfolgreich geschafft, Autokonzerte oder ähnliche Sachen zu umschiffen. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt wieder losgeht. Vielleicht hier einen kleinen Auszug aus meinem Set. Also vielleicht mal so als... so als Teaser. Und ja, wenn ihr dann mehr hören möchtet, dann könnt ihr ja gerne vorbeikommen. Es wird ähnlich virtuos sein und auch ein kleines bisschen erotisch, um mal beim Thema der Sendung heute zu bleiben. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Bis dann. Tschüss.